Edo Popovich, die Tänzerin aus der Blue Bar. Auszüge. Original erschienen bei Meanda, Zagreb 2004. Übersetzung aus dem Kroatischen, Dorette Wesemann. Tod im Pissoir. Das Begräbnis des Märzhasen war kein besonderes gesellschaftliches Ereignis, und es war wenig wahrscheinlich, dass es sich über das schlichte Etikett »gestorben« hinaus Bedeutung verschaffen würde. Ein wirklich vollkommen schlichtes Begräbnis, ohne Geschwafel, Blasmusik, Ehrenzug und den übrigen Kram. Eine Versammlung an einem Grab in Sestina, am Abhang der Medvenica, 11, 12, vielleicht 13 Menschen, den Pfaffen, mitgerechnet. Und auch nicht besonders spektakulär. Es gab ja nicht mal ein Protokoll. Die wichtigste Fresse auf der Beerdigung gehörte Folo, Chef der Abteilung für Kulturterrorismus. Die Leser hatten bereits Gelegenheit, Folo und den Märzhasen kennenzulernen, letzteren, als er sich noch durch dieses Leben bewegte. Und zwar in dem Pamphlet »Konzert für Guerilla und Aperitif« oder so ähnlich. Dieses Konzept oder Konzert, vielleicht Konvent, ist ein Heft so circa vom Format 9x14 cm, schlecht gebunden, ein echt widerlicher Wortschwall, definitiv blasphemisch, ein Angriff auf das Antlitz der Kunst, des Journalismus, der Marktwirtschaft, des Antiterrorismus, des Pazifismus, der Political Correctness und so weiter. Da wird der Sohn des Herrn ans Kreuz geschlagen, ihm unterstellt, Teilhaber einer Abtreibungsklinik zu sein, keine Lizenz zum Predigen zu haben, etc., etc. Und was das Widerlichste ist, dass Alkoholismus und Drogensucht, ähnlich dem Phänomen weiße Mäuse, einen Korrektureffekt ausüben und für den Rest fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt also gab Folo einem Polizeispitzel das letzte Geleit, denn genau damit hatte sich der Märzhase beschäftigt, mit Schnüffeln. Hatte Folo schon rausgekriegt, wer hier wer war? Die zwei resignierten Alten, dachte er, müssen seine Eltern sein. Woran denken sie jetzt? Wohl daran, dass ihr Sprössling davon geträumt hatte, Astronaut oder Sänger oder sowas zu werden? Dass es nicht gerecht ist, zu sterben, bevor man an der Reihe ist? Daran, dass in diesen Zeiten der Tod nicht die schlechteste Alternative darstellt? Und die verweinte dünne Frau ist wahrscheinlich seine Schwester. Dieselben gewölbten Wangen, dieselbe spitze Nase wie der Märzhase. Der Typ neben ihr, auf dessen Gesicht man ablesen kann, wie unangenehm es ihm ist, dass sie jetzt heult, ist das ihr Mann? Der Rest der Versammlung sind Nachbarn, ein Verein, der von Grab zu Grab zieht. Folo mochte Beerdigungen nicht. Beerdigungen und Hochzeiten. Pauschal gesehen sind in beiden Situationen die Gefühle ein wenig gespannt. Aber er war dennoch zum Begräbnis des Märzhasen gekommen. Warum? Fragte er sich. Nein, nein, nicht aus Mitleid oder schlechtem Gewissen, ach was. Ihre Beziehung war ausschließlich professioneller Natur, da war kein Platz für Gefühle. Und hatte ihm Folo nicht sogar geholfen, zumindest ein bisschen, der Mündung einer Pistole zu entkommen? Okay. Der Hase hatte auch für Okkulter die Abteilung für Kulturterrorismus gespitzelt, aber Folo empfand deswegen kein Verantwortungsgefühl für seinen Tod. Im Übrigen, welcher Idiot würde den Märzhasen umbringen wollen? Er war zu unbedeutend, sein Geschwätz weder verwertbar noch gefährlich. Ihn hätte alles erwischen können, die Straßenbahn, das Herz, ein Dachziegel, ein Querschläger, einer der vielen Abrechnungen in der Stadt, ein Blitzschlag, irgendwas. Aber keine Theorie gab her, warum ihn irgendwer derart normal erschießen sollte und dann mit einer solchen Professionalität. Ein Kopfschuss aus unmittelbarer Nähe und tschüss. Es muss sich dabei, dachte Folo, um ein schreckliches Versehen handeln. Oder der Märzhase hatte wirklich etwas gesehen, was seine armen Augen nicht hätten sehen dürfen. Ei, 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 ei. Als eines Tages ein Typ von der Kripo in sein Büro schneite und ihm mitteilte, dass der Märzhase tot sei und er ein wenig mit ihm darüber reden wolle, war Folo verärgert. Er mochte Bullen allgemein nicht. Und er mochte es schon gar nicht, wenn sie so in sein Büro platzten. »Na und?« lachte Folo los. »War der Hase die verdammte Mata Hari oder die Tante des Präsidenten, dass ihr jetzt so in Panik ausbrecht?« »Sachte, Kollege«, sagte der Bulle. »Der Mann ist ermordet worden.« Allem Anschein nach hat ihn ein Profi umgelegt, und wir meinen, dass du helfen kannst, den Fall zu erhellen. Wir meinen, dachte Folo. Warum denken Bullen immer in der Mehrzahl? Außerdem, sagte der Bulle, kennen wir sowohl die Tante des Präsidenten als auch Mata Hari. Gut, gut. Setzen Sie sich, sagte Folo und zeigte auf den Holzstuhl, den er auch dem Märzhasen häufig angeboten hatte. Der Bulle setzte sich und gab Folo die Augenzeugenberichte wieder. Der Körper war in einem Kneipenklo auf dem Markt von Dolatsch gefunden worden. Den Aussagen der Kellnerin zufolge hatte der Märzhase dort regelmäßig herumgehangen. Niemand hatte einen Schuss gehört. Und das Pissoir war ein stark frequentierter Ort. Daher richtet niemand besondere Aufmerksamkeit auf diejenigen, die dort hineingehen. Der Märzhase pinkelte, der Täter näherte sich ihm von hinten. Ein einziges Geschoss vom Kaliber 9x19 mm steckte in seinem Kopf. Und angesichts der Tatsache, dass niemand einen Schuss gehört hatte, hatte er wahrscheinlich einen Schalldämpfer benutzt. Das war's. Saubere Sache, endete der Bulle. »Ich verstehe«, sagte Folo, während ihm klar wurde, dass der Hase sein Leben mit dem Schwanz in der Hand beendet hatte. »Ich hasse solche Fälle«, sagte der Bulle. »Wann wurde er ermordet?«, fragte Folo. »Am Samstag, 24. April, gegen Mittag.« »Also vorgestern«, sagte Folo. »Ja, vorgestern.« »Wer hat die Leiche gefunden?« »So ein Typ«, sagte der Bulle. »Er hat auf dem Dolatsch einen Kartoffelstand.« Folo konnte dem Bullen nicht groß helfen. Den Märzhasen hatte er schon seit Februar nicht mehr gesehen. Und was er ihm angeboten hatte, wir betonen es erneut an dieser Stelle, war weder verwertbar noch gefährlich. »Nur so beschissene Peanuts«, sagte Folo. »Rumgehure, Eifersucht, Suffgeschichten. Ich bezweifle, dass einer von den Typen eine Pistole mit Schalldämpfer in der Tasche trägt.« »Gut.« Der Bulle reichte Folo die Hand und wandte sich zur Tür. »Aber wenn...« »Ich weiß, ich kenne das aus Filmen«, sagte Folo. »Wenn mir noch was einfällt, melde ich mich auf jeden Fall.« Von Fledermäusen, Idioten und Bullenmoral. In der Redaktion der Libertas saßen die Redakteure an ihren Computern und hackten ihre sensationellen und exklusiven Stories herunter. »Super sensationell! Kirche gegen Glücksspiel!« Die katholische Kirche Kroatiens ist entschlossen, sich dem Vertrieb des Buches »Würfelt Gott« zu widersetzen, das Verlautbarungen zufolge die Grundfesten der katholischen Lehre und des Glaubens angreife. Die Kirche ruft die Gläubigen auf, das Buch zu boykottieren und appelliert an. Weitere, ähnlich sensationelle Exklusivitäten spiegelten sich indes kein bisschen in den Gesichtern der Redakteure. Allenfalls die Gleichgültigkeit von Junkies zeichnete sich dort ab. Durch nichts zu erschüttern, außer natürlich durch eine Gehaltskürzung. Und am wenigsten konnte Kosul sie erschüttern, Assistent des Chefredakteurs, der gerade in die Redaktion einfiel, um Journalistenblut zu schlürfen. Bis zum Redaktionsschluss blieben nur wenige Stunden, und Kosul stieß wie eine Fledermaus zu ihren Tischen hernieder, trieb sie an, das müsse schneller gehen, sie schrieben schließlich nicht für den Pulitzerpreis, selbst seine Großmutter hätte in der Zeit schon einen Text hingeschmiert und ähnlich geistvoller Ergüsse. Gusta stellte eine Ausnahme in Sachen Kosul und Gleichgültigkeit dar. Und Gusta war es auch, der sich an die Schweinerei mit der Guerilla und dem Valium erinnern konnte. »Die Welt ist klein«, stimmt's? Daher konnte Gusta Kosul weder ausstehen noch gleichgültig bleiben, wenn er auftauchte. Im Gegenteil, Kosul verübte einen sehr, sehr schlechten Einfluss auf Gustas Befindlichkeit. Er musste nicht einmal einen Mucks von sich geben, um Gustas Galle zum Überlaufen zu bringen. Seine bloße Anwesenheit genügte. Nichts an Kosul war Gusta sympathisch. An solchen Tagen hätte er ihn umbringen können, ohne dabei mit der Wimper zu zucken. Gusta fiel es nicht schwer, sich diese Szene vorzustellen. Kosul bleibt neben seinem Schreibtisch stehen, öffnet den Mund, um von seiner Großmutter oder so anzufangen, Gusta nimmt den Revolver aus der Schublade und feuert ihm eine Kaliber 45 voller Schrotkugeln in die Fresse, schreibt ruhig seinen Satz zu Ende und geht dann ins Café Press und bestellt einen Kaffee. »Istrischen?«, fragt der Kellner. »Istrischen«, sagt Gusta. Der Kellner schenkt einen Biska ein und wundert sich, warum Gusta so gut gelaunt ist. »Hast du eine Gehaltserhöhung bekommen?«, fragt er. »Noch besser«, sagt Gusta. »Ich habe Kosul erledigt.« »Bravo«, sagt der Kellner. »In diesem Fall geht der Biska aufs Haus.« Kosul war direkt aus dem benachbarten Redaktionsbüro zum Assistenten des Chefredakteurs aufgestiegen, was bedeutete, dass er nicht einen Tag harter journalistischer Praxis erlebt hatte. Und das missfiel Gusta. Er fand, Kossuls Platz stehe den Regeln zufolge ihm selbst, Guster, zu. Redaktionsratte, Arschkriecher, der sich den lukrativeren Posten sichert, während ich Blut auf die Straße oder sonst wohin pisse, das war es, was Guster über Kossul dachte. Neben dem Redaktionsschluss plagten Kossul noch andere Probleme. Er litt unter Akne und Schuppen. Zusätzlich quälte ihn eine Gastritis und eine weitere Reihe von Unannehmlichkeiten, die Durchschnittsredakteure auflagenstarke Zeitungen üblicherweise heimsuchen. Wenn er all das miteinander addierte, subtrahierte und dividierte, blieb sein Hauptinteresse der Erhabenheit von Rassen und Nationen vorbehalten, was er sehr gern, sehr oft und sehr hitzig analysierte. »Die Kroaten sind anderen Nationen überlegen«, lautete seine Lieblingsthese. Oder »Schwarze haben nicht die intellektuellen Kapazitäten von Weißen«. Auch »Der Katholizismus ist die dem modernen Menschen angemessenste Religion« und ähnliches Gefasel. Während Kossuls Geschwätz stellte sich Guster gern dessen Frau im Bett mit einem dunkelhäutigen serbischen islamischen Fundamentalisten vor. »Also, Junge«, sagte die vorschriftsmäßig gevögelte Frau Kossul diesem afro-islamischen Serben, während ihre Augen unbeschreiblich zufrieden strahlen, »was deine Erhabenheit betrifft, ist mein Mann eine klare Null.« »Was ist mit Silber?«, fragte Kossul Guster. »Mit Silbi«, sagte Guster. »Sein Name ist Silbi, nicht Silbar. Egal, was ist mit ihm?« »Nichts«, erwidert Guster. »Er wird noch gesucht.« »Heute Mittag findet im Sava-Zentrum die Pressekonferenz statt«, sagt Kossul. »Könntest du hingehen? Vielleicht erfährst du was.« Kossul ist zwar, wie ihr gesehen habt, ein Idiot, aber man kann nicht behaupten, dass er völlig bekloppt ist. Einiges weiß er. Er kann zum Beispiel ein Fleischröllchen von einer Languste unterscheiden. Und er weiß natürlich auch, dass auf polizeilichen Pressekonferenzen nichts zu holen ist. Sie allein dazu dienen, das Selbstbewusstsein von Hauptwachtmeistern und die Moral von Straßenbullen zu stärken. Er weiß auch, dass einem die Bullen so gut wie nie unentgeltlich eine gute Story zukommen lassen. Die offizielle Version ist meist ein Propagandamärchen, inoffiziell wird schmutzige Wäsche über irgendeinem der üblichen Verdächtigen verstreut, aber umsonst rücken die nichts raus. Kossul weiß das alles, aber trotzdem traktiert er Gusters Nerven. »Oder willst du lieber«, setzt Kossul fort, »falls Silber verschwunden bleibt, ein anderes Thema. Der Fall dieses pädophilen Priesters.« »Besorg's dir doch selbst«, wirft ihm Guster zu, schnappt sich Tasche und Jacke und ist schon mit einem Bein zur Tür hinaus. »Guster«, hört er Kossuls Fistelstimme, während er an dem Tisch vorbeigeht, an dem Martha die Post sortiert. »Guster, bleib mir vom Leib! Guster!« Guster bleibt stehen und dreht sich um. Das jetzt war Marthas Stimme. Martha war die Sekretärin des Chefredakteurs. Es war nicht gerade klug, in irgendeiner Form ihr Missfallen zu erregen. »Ich habe etwas für dich«, sagt Martha und hält ihm ein Kuvert hin.